Und heute Abend möchte ich einen anderen Aspekt betrachten. Heute Nachmittag haben wir eines gehört, das möchte ich für die herausstreichen, die nicht hier waren. Wenn wir vom Reich Gottes sprechen, sprechen wir vom Herrschaftsbereich Gottes. Seine direkten Einflussnahme in die Schöpfung, die sich von ihm abgewandt hatte. Und sein Verlangen, dass diese Schöpfung zurückkehrt unter seine Herrschaft. Und wir haben gesehen, dass es eigentlich zwei oder mehrere Aspekte gibt, wenn das Reich Gottes hereinbricht. Der eine wichtige Aspekt ist, dass immer Gerechtigkeit geschieht. Ja? Und wir haben gesehen, das Reich Gottes und Gerechtigkeit sind Synonyme. Wir haben gesehen, dass wenn das Reich Gottes hereinbricht, dass es nicht nur und ausschließlich um körperliche Heilung und Wunder und Zeichen geht. Wir haben gesehen, dass es um Veränderung geht. Des ganzen Menschen und seines Umfeldes. Wir haben Themen angesprochen, wirtschaftlicher Natur, Armut, Rassismus, Ausgrenzung und, und. Und wir haben gesehen, wenn Heilung kommt, kommt Heilung nicht nur in einen kranken Körper, sondern auch in eine kranke Gesellschaft. Ja, wir haben einen kleinen wirtschaftlichen Exkurs gemacht, wie kapitalistisches und sozialistisches Denken sind und haben gesehen, dass wir als Christen weder Sozialisten noch Kapitalisten sind. Wir sind Reich Gottes Gesellschaftsvertreter. Und wir haben gesehen, dass je stärker wir Reich Gottes miteinander leben, desto mehr nimmt der Einfluss auf unsere Gesellschaft zu und desto stärker ist die Veränderung in dieser Welt. Ich möchte heute Abend ein Beispiel körperlicher Heilung nehmen, um uns dabei zu helfen, zu verstehen, dass Heilung nicht ein Dienst ist an der Kirche. Der Heilungsdienst ist nicht primär für die Gemeinde von Jesus. Der Heilungsdienst im Neuen Testament ist primär für Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Heilung ist nicht primär etwas, was in unseren Gottesdiensten geschehen soll. Heilung, sowohl körperliche Heilung wie auch andere, soll primär dort geschehen, wo wir leben. Beim Einkaufen, beim Restaurantbesuch, am Arbeitsplatz, in der Bahn unterwegs, in der Tube, Subway, in Bus, in der Straßenbahn, beim Warten auf der Banke, gleich wo wir sind. Es liegt in der Natur des Reiches Gottes, dass es überall in der Welt hereinbrechen möchte, aus einem Grund. Gott möchte sich mit seiner Schöpfung versöhnen. Von seiner Seite her ist der Schritt getan. Jetzt liegt es an der Schöpfung, sich mit ihm zu versöhnen. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle Menschen in die Gottesdienste der Kirche kommen werden. Bei uns in Berlin zum Beispiel sind es bestimmt weniger als 1% der Bevölkerung, die jeden Sonntag in einen christlichen Gottesdienst geht. Ich wage zu schätzen, dass mehr Muslims am Freitag in die Moschee gehen als Christen am Sonntag in die Kirche in Berlin. Bei uns zu Hause. Und der einzige Weg, wie sich das verändern kann, ist nicht, dass wir schönere Kirchen bauen. Ist nicht, dass wir bessere Stühle kaufen. Ist nicht, dass wir schön Plüschteppich hinlegen und ein besseres Soundsystem. Der einzige Weg zur Veränderung ist, wenn wir rausgehen in diese einzigartige, wunderschöne, geliebte, energiegeladene, kreative, einladende, wunderschöne Stadt Berlin und die Straßen unsicher machen mit unserer Offenheit für die Kraft des Reiches Gottes. Und Veränderung wird in unserer Stadt in Berlin nur kommen, wenn uns sich jeder Christ gewinnen lässt zu einem Lebensstil, der dem Reich Gottes entspricht. Und das bedeutet, die innere Gewissheit der Autorität, die wir haben, um Menschen die Kraft Gottes zu vermitteln. Heute Nachmittag habe ich euch das Beispiel meines türkischen Freundes erzählt, der ein italienisches Restaurant führt. Ich habe Dutzende von Beispielen, wo Menschen berührt sind, einfach weil ich auf sie zugehe, ihnen irgendwas erzähle und sie dann frage, darf ich für sie beten? Und es ist unglaublich zu sehen, wie viele Menschen in unserer Stadt in Berlin bedürftig sind, Gott zu begegnen. Der Hunger nach Veränderung, der Hunger nach Barmherzigkeit, der Hunger nach gesunden Beziehungen, der Hunger nach authentischen Beziehungen, der Hunger nach Heilung, der Hunger nach Sicherheit am Arbeitsplatz, der Hunger nach Wertschätzung und Würde, der Hunger anerkannt und gesehen zu werden, der Hunger nach Leben in Berlin ist ungestillt und riesig. Das einzige Problem ist, die Menschen leben noch vom Reich Gottes abgewandt und haben die Quelle zum Leben noch nicht erfasst. Und so ist es so, wenn wir als Christen unterwegs sind in den Straßen Berlins, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, in der S-Bahn, beim Einkaufen unterwegs, beim Mittagessen, gleich wohin wir gehen. Wir tragen die Autorität des Reiches Gottes in uns und unser Leben ist ein Samenkorn für die Veränderung der ganzen Stadt von 4 Millionen Menschen in Berlin. Und keiner vermag uns das zu rauben, was Gott in unser Herz hineingelegt hat, aus Hunger, aus Verlangen, aus inneres Drängen, dass die Sache so, wie sie ist, nicht bleiben kann. Und es gibt eine wachsende Zahl von Christen, die sagen, genug ist genug. Enough is enough. Und wir werden uns nicht weiter mit dem Status quo abfinden. Und wir sind als Christen nicht berufen, einfach gemütlich uns gegenseitig zu unterhalten, um irgendwann in den Himmel zu gehen. Da sind in Berlin 4 Millionen Menschen. 4 Millionen Menschen, 3,5 Millionen gemeldet, 500.000 nicht gemeldet. ...350.000 Türken leben in Berlin. Die Türken, die Deutsche geworden sind, nicht mitgezählt. Die Türken Berlins denken, sie werden von den Deutschen verachtet. In unserer Gemeindegründung in Berlin sind Muslim Background Believers, Menschen, die vorher Muslims gewesen sind. Vorletzte Woche haben wir gesprochen über die Schwierigkeit für türkische Menschen eine Wohnung zu finden. Weil die Reaktion normalerweise ist, nö, wir haben die Wohnung schon vergeben. Wenn du Mustafa oder Münir heißt, hast du schlechte Karten. Wenn du Zigeuner oder Roma bist, am heutigen Tag gezählt in Berlin 30.000. Heute, ohne Dunkelziffer, sagen wir mal 60.000. In der Schweiz wäre das schon beinahe eine Großstadt. Sie werden angespuckt, verachtet, nicht wahrgenommen, zur Seite geschoben. Es wird ihnen gesagt, dass sie Schmutzdreck sind und die Stadt doch verlassen sollen. Und dann liest du dann mal in der Berliner Zeitung einige Tage später, einige Roma hätten eine Wohnung hinterlassen, es sei ein Saustall gewesen und es hätte riesige Rechnungen gehabt. Ich behaupte, die Prophetie der Deutschen hat sich nur erfüllt. Heilung und die Welt um uns herum ruft nach Heilung. Neuen Testament steht, die ganze Schöpfung seufzt nach der Manifestation der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung seufzt. Sie mag Christen marginalisieren, nicht verstehen, aber sie seufzt unter dem Schmerz eines Lebens, das nicht aus der Fülle geführt werden kann, ohne diese Umkehr von allem weg zu König Jesus. Und wer wird ihnen diese Kraft vermitteln, diese Liebe, diese Herrlichkeit? Wer wird ihnen den Weg zum Brunnen zeigen? Wir lesen miteinander die Geschichte aus Johannesevangelium, Kapitel 9, eine herrliche Geschichte. Ich lese sie euch vor. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Jesus schaute sie an und sagte, es ist weder seine Schuld noch die Schuld der Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Hört mal diese Aussage. Es ist nicht seine Schuld, es ist nicht ihre Schuld. An ihm soll das sichtbar werden, was Gott tun kann. Eines ist ja schon sehr interessant. Offensichtlich hatten sie ein Verständnis folgendes. Wenn ein Mensch sündigt, dann wird er krank. Damit heißt es, alle, die krank sind, ja, die haben gesündigt. Also man sieht bereits, die Jünger versuchen zu verstehen, warum, weshalb. Aber, und da möchte ich sagen, Jesus sagt hier nicht, es gibt von Sünde keine Krankheit. Alles, was er sagt, ist, der Fokus des Reiches Gottes ist nicht der Grund des Zerbruchs eines Menschen. Der Fokus des Reiches Gottes ist die Heilung des Menschen. Lass es mich erklären, dass wir es in unserer Zeit gut verstehen. Wenn ein Mensch zu uns kommt, der vollkommen pleite ist und uns um Geld bittet, dann sind wir doch von unserer Natur her so gestrickt, dass wir fragen, sag mal, weshalb bist du in Schwierigkeiten gekommen? Und wenn dieser Mensch uns erzählt, er hätte sein Geld verdummt mit Zigaretten und Drugs und so, dann sagen wir ihm, mein lieber Max, es gibt eine soziale Institution, wende dich doch dorthin. Richtig? Weiß nicht, wenn ihr in Bern wohnt, ich weiß nicht, wie sein Name ist. Viele von euch kennen ihn. Er ist einer der Bettler, so um die 40 rum, dunkle Haare. Und er hat jeden Tag Geburtstag und muss jeden Tag nach Thun. Und dann kommt er und sagt, du, ich habe heute Geburtstag, ich sollte heute nach Thun fahren. Hättest du mir Geld? Ich habe mein Abi vergessen zu Hause. Und da habe ich ihn letztlich gesehen und er hat wieder Geburtstag gehabt, aber interessanterweise wollte er nicht nach Thun, sondern nach Zürich. Und ich nehme an, der Preis des Fahrscheins ist etwas höher. Und da habe ich ihn angeschaut und gesagt, ganz erstaunt, du gehst jetzt nach Zürich. Ich dachte, nach Thun. Du hast doch heute Geburtstag. Ja, sagt er, ich habe Geburtstag, aber ich gehe heute nach Zürich. Ich habe ihm tatsächlich nichts gegeben, weil ich denke, es ist auch nicht weise, ihm etwas zu geben. Aber unsere Frage ist immer das Warum und Weshalb. Und interessanterweise hier in diesem Text fragt Jesus nicht zuerst, ja, ich erkläre euch, weshalb der blind geboren ist, nämlich seine Urgroßmutter hat mal um Mitternacht, ja, bei Vollmond, ja, eine Kerze unter einem Baum angezündet und weil die das gemacht hat, ist der jetzt so blind. Das Warum ist nicht die Frage. Die Frage ist, wird das Reich Gottes diesen Menschen in seiner Not treffen? Dieselbe Frage haben wir in der Hilfe an den Armen. Wie gesagt, bei Roma-Zigeunern in Europa ist die Kriminalität hoch. Ich würde auch klauen, wenn ich nichts zu essen hätte und meine Familie ernähren müsste. Und ich hätte nicht mal das Gefühl, ein Schuldgefühl. Versteht ihr? Weil die Versorgung meiner Familie hätte höhere Priorität, als der Wert nicht zu klauen. Lasst uns nicht überheben über die Armen, die in ihrer Not keine Auswege kennen. Jesus sagt, ist gar nicht interessant, weshalb der blind geboren ist. Wichtig ist eines, wenn er geheilt wird, wird Gott verherrlicht. So, Punkt 1, der erste Lerneffekt im Umgang mit Menschen um uns herum, die zerbrochen sind, die krank sind, die Schwierigkeiten haben. Wenn wir sie fragen, sag mal, wie geht's dir? Gibt es etwas, wofür ich für dich beten kann? Oder was ist dein größter Wunsch? Oder was hättest du denn gerne? Oder du, stell dir mal vor, ich bin ein Zauberer und du hättest 3 Wünsche frei und ich könnte die erfüllen. Ja, je nach Person musst du auf den eingehen. Ja, und dann sagt er dir das und dann kannst du sagen, ich bin ja kein Zauberer, aber ich habe schon Dutzende von Malen erlebt, dass Gott Gebete beantwortet. Sag mal, bist du so ängstlich oder bist du bereit, dass ich für dich bete? Und die mich kennen, mit mir unterwegs sind in Berlin, die wissen, dass ich das Ganze ist mein Lebensstil. Ich lebe das. Wisst ihr weshalb? Dass du die Kraft des Reiches Gottes erlebst, nur wenn du ständig unter Strom stehst. Es ist so schwierig, sich zu überzeugen, auf einen Menschen zuzugehen, wenn du das nicht jeden Tag oder regelmäßig tust. Aber im Moment, wo das zu deinem Lebensstil gehört, ist es ganz einfach. Die Bibel sagt, wir sind Narren um Christi willen. Es ist gar nicht wichtig, wie die Welt uns einschätzt, denn wir wissen, das Evangelium ist eine Kraft, die Menschen verändert. Und deshalb sind wir auf der Straße. Wir sind unterwegs im Leben. Die Gottesdienste brauchen wir aus folgenden Gründen. Wir möchten einmal die Woche miteinander in die Gegenwart Gottes kommen, gemeinsam. Wir möchten miteinander ihm sagen, wie sehr wir ihn lieben. Wir möchten die Kreativität aus uns herauskommen lassen in Anbetung, in Gebeten, in Gedichten, in Bildern, in Tänzen, in Theater und möchten sagen, Herr Gott, bist du einzigartig. Wir möchten Menschen ermutigen, im Alltag offen zu sein für die Kraft Gottes. Wir lesen die Bibel, wir lehren die Bibel. That's it. Wir haben Gemeinschaft. Aber unser Auftrag, unser Schlachtfeld, unser Lebensort, unsere Mission, der Ort, wo wir es tun, ist draußen in der Welt. Und wenn du Teil einer Vineyard bist, dann muss ich dir die gute Botschaft geben. Jesus ist daran, die Vineyards in Europa auszurüsten als eine Armee der Liebe Gottes, die aufräumt mit Schmutz in den Straßen, die aufräumt mit Ungerechtigkeit und sich öffnet für Gerechtigkeit und die bereit ist, auf die Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen. Es ist eine Gemeinschaft von Christen, die nicht müde werden, sich von Gott in diesem Kampf gebrauchen zu lassen. Jesus ist dabei, eine ganze Armee von 20- bis 30-Jährigen, von 10- bis 20-Jährigen zusammenzuziehen, sie mit der Kraft Gottes auszurüsten, damit sie mit allen Generationen, die wir vertreten, sich versteht als ein Volk, das eine gute Botschaft lebt und weitergibt. Europa ist nicht mehr sicher vor der Liebe Gottes. Unsere Frage ist nicht, weshalb geht es so schlecht? Unsere Frage ist, Herr, wo möchtest du uns einsetzen, um das Leben der Menschen zu verbessern? Wir suchen nicht 100.000 Gründe, wir suchen den Herrn und seine Antwort. Uns genügt, wenn er die Gründe kennt. Vers 4. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, der Vater im Himmel, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden, machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Ja? Wagt's einer? Weshalb tat er das? Nun, damals, der damaligen Zeit, wurde oft Wasser gebraucht als ein Bild für Heilung, Öl, um den Glauben zu stärken. Also es gab gewisse Rituale, die den Glauben stärken sollten. Aber Jesus sagt nicht, nehmt jetzt alle Erde, spuckt da drauf und knallt dem das aufs Auge und drückt das noch drauf und dann spuckt ihn an und schlagt oben drauf. Was er eigentlich sagt ist, es braucht keine religiösen Ansätze, dass Gottes Kraft wirken kann. Du brauchst keine theologische Ausbildung. Du musst nicht Pfarrer sein. Du musst nicht über 30 sein. Du brauchst kein Abi. Du brauchst keinen Bachelor und keinen Master's Degree. Alles, was du brauchst, ist, was du hast. Dich. Und die Autorisierung von Jesus Christus, die er jeden gibt, der sich einreiht als Jünger des Königs Jesus in seinem Reich. Du hast die Autorität zu heilen. Schaut mal, wir machen oft einen Fehler. Den haben die Menschen damals auch gemacht. Und Jesus versuchte da Gegensteuer zu geben. Die Leute kamen zu Jesus, weil Jesus alle Krankheiten heilen konnte. Richtig? Das lesen wir so. Und dann hat er die 12, dann die 72, haben wir heute Nachmittag gesehen, ausgerüstet und ihnen gesagt, ihr habt diesen Auftrag zu heilen auch. Und dann gingen sie hin, das können wir nachlesen, Lukas 10 und so weiter. Und sie kommen mit Freude zurück und sagen, wow, 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 wow. Auf dem Weg zu Jesus zurück erzählt einer Jünger, sagt, du, das ist unglaublich, hast du das gesehen? Ich meine, der hatte blinde Augen, alles war verkrustet. Und dann habe ich nur mal so schnell so gemacht. Und dann hat es gemacht, push. Und dann hast du gesehen, der hat, bing, hat er dich angerührt. Mann, ist das cool, ich mache das den Rest meines Lebens. Ein anderer Jünger sagte dann, du, eigentlich, wir könnten das verkaufen, du, das ist so cool. Sagt der andere Jünger, nö, ich glaube nicht, der Chef will das nicht, der will das kostenlos weitergeben. Sagt der andere wieder, aber überleg mal, wenn wir das 30 Jahre tun, haben wir eine dicke Rente zusammen und bauen uns in Südfrankreich ein Häuschen. Sagt der andere Jünger, nö, nö, lass uns mal den Meister fragen, wie das laufen soll. Und so kommen sie zurück und sagen, boah, Jesus, du glaubst es nicht. Was du kannst, können wir auch so cool machen. Ja, ja, dann gehen sie wieder mal raus, ja. Und dann kommt ein Schwieriger. Also die einen Jünger, die so wie der Thomas, ja, der war noch etwas klein gewachsen dazu. Der hat dann gesagt, ja, Jungs, ich schau mal, wie ihr das macht. Ja, und ging so freiwillig einige Schritte zurück. Impulsivere, ja, wie Petrus, Johannes war ja auch Sohn des Donners, der war gar nicht so lieb, wie er sich immer gibt. Die wollten die Sache gleich in Ordnung bringen, es ging nicht, kam nächste, am Schluss kam Thomas und sagte, immer ich. Sie kamen dann zu Jesus zurück, sie schlurften. Hat nicht funktioniert. Oh Mann, Leute, sagte er, wie lange muss ich noch mit euch zusammen sein? Es war eine kleine Lektion. Das war alles. Aber es änderte an der Haltung von Jesus der Bevollmächtigung, seiner Jünger die Werke, die er tat, zu tun, null und nichts. Und das Interessante, meine Freunde, ist, Jesus nahm 12 mit sich, demonstrierte es ihnen, erklärte es ihnen, er führte sie hinaus, das zu tun, er coachte sie nach heutiger Methode, nach Grow, Zielsetzung, Realitätscheck, Options, Entscheidung, hat eine saubere Coaching-Linie mit geschriebenen Reports. Jesus hat ein Smart-Ziel herausgegeben. Ja. Specific, measurable, attainable, realistic. Und was war das T? Timed. Genau. Nö. Er hat sie bestätigt. Er hat immer wieder gesagt, Leute, ihr könnt das. Habt Mut. Ihr steht in einem Krieg. Die Finsternis ist da. Sie stellt sich euch entgegen. Aber da ist eine Kraft im Licht, eine Kraft, der ihr teilhaftig seid. Ihr könnt Kranke heilen. Ihr könnt Armen helfen. Ihr könnt alles, was ich kann. Es braucht kein Theologiestudium. Es ist gut, Theologie zu studieren. Einer meiner Söhne ist sehr klug, klüger als der Rest der Familie. Ich sage das jetzt für ihn. Ich muss mich dann nachher um den Rest der Familie kümmern. Das ist gut. Aber es braucht das nicht. Alles, was es braucht, bist du. Angenommen, du bist nur 5 Jahre in der Schule gewesen und du öffnest dein Herz für die Kraft Gottes, für das Reich Gottes. Du beginnst zu tun, was Jesus dir zeigt, dann wird das geschehen, gleich wie gebildet du bist. Hallo? Die Frage ist nicht, was du kannst. Die Frage ist nicht, was du darstellst. Die Frage ist einzig, bist du bereit? Das Risiko einzugehen, dich dem Reich Gottes zur Verfügung zu stellen. Und Jesus macht es leicht. Er nimmt Erde, er spuckt drauf, er sagt damit, hey Leute, it's no big deal. Es braucht keine Religiosität, keine besonderen Handlungen. Tut's einfach. Und dann tut er was ganz Gescheites. Der macht wieder ein Modell. Er sagt dann in Vers 7, dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Nun, dieser Teich Siloa in Jerusalem war ein Teich, wenn der sich bewegte, wurden Menschen geheilt und er war ein Heilungsteich, war bekannt bei den Religiösen, dass das da geschieht. Und da war es nichts als normal, dass Jesus dann sagt, hey, geh dahin, gemäß der Kultur dieser Menschen werden sie dann begreifen, dass ein Wunder an dir geschehen ist. Logisch? Was heißt das für uns? Das heißt für uns etwas ganz Einfaches. Wir beten für die Kranken, jeder, der uns über den Weg läuft und wo wir irgendwo einen Impuls haben. Und wenn was geschieht an ihm, sagen wir was? Wir sagen, weißt du was? Geh zu deinem Arzt. Lass es checken. Und wenn es irgendwie geht, dann schick uns noch das ärztliche Zeugnis deiner Heilung. Es gibt in unserer Gesellschaft heute nichts Größeres, als wenn das geschieht. Und die Wissenschaft fürchtet sich davor. Da ist doch vor einigen Monaten im Inselspital Bern ein Mann gestorben. Es ging da verschiedenste Herkunftsorte ging da rum und ich habe es tatsächlich auch vergessen, aber das spielt auch keine Rolle, ob es ein Nepali war oder sonst jemand. Auf jeden Fall war der tot, mausetot. Sein Freund konnte sich nicht damit abfinden. Der kam, glaube ich, aus Sri Lanka oder umgekehrt. Also der Tote war aus Sri Lanka und der Beter aus Nepal. Ja, kann man mir ja sagen, genau. Und der Arzt war Schweizer. Und deshalb ist er gestorben. Nö, so war es auch nicht, gell? Auf jeden Fall im Krankenhaus stirbt der Mann, der Nepali, gell, ist gestorben. Nein, der andere, der Sri Lankese. Und die haben ihn in den Kühlraum hineingetan. Wie lange war er da?
8 Stunden.
Und mindestens. Und dann kam sein Freund, hat für ihn gebetet und der war steif und mausetot, Leute. Und sein nepalischer Freund hat für ihn gebetet. Er ist als Buddhist gestorben. Er ist als Christ zum Leben zurückgekommen. Nein, 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 nicht in Afrika. Nö, nö, auch nicht in Südamerika. Nein, nein, nicht in Asien. Nicht in Indonesien, nicht in Indien. In Bern. Ist ja unanständig, so etwas. Wie kann Gott in einer aufgeklärten Gesellschaft sich erlauben, Dinge zu tun, die keiner versteht? Ist ja respektlos unserem Wissen gegenüber. Ich meine, der hat ja keinen Anstand, dieser Gott. Die tun sich noch heute schwer mit dem ärztlichen Zeugnis. Ich meine, ist ja schon doof. Ich meine, irgendein Arzt unterschreibt, dass einer gestorben ist. Einige Stunden später kommt er und sagt, nö, war falsch, ich lebe noch. Dann sagt der Arzt, glaube ich ja nicht. Mann, ich verliere meinen Job hier. Ich möchte euch sagen, wenn die Auferweckung von Toten in Bern zunimmt, werden wir einen Dienstbereich schaffen zur Unterstützung entlassener Ärzte. Vers 7 steht, der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn kannten, noch als Bettler am Straßenrand, fragten verwundert, sieht der nicht dem ähnlich, der da an der Straßenecke bettelte? Und so wurde getuschelt und getuschelt. Ja, sagten die einen, der ist das schon. Unmöglich, riefen die anderen, der sieht ihm nur ähnlich, ist vielleicht sein Zwillingsbruder. Der Mann stand hin und sagte, doch, ich bin es. Weshalb siehst du denn? Ja, also, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Also, der hat einen Brei aus Erde und Spucke, das haben die mir nachher gesagt, weil vorher habe ich es ja nicht gesehen. Köpfchen. Ja. Sonst wäre die Geschichte nicht klar. Er hat einen Brei gemacht, ihn auf meine Augen gestrichen und dann gesagt, ich soll zum Teich Siloa gehen und das Gesicht waschen. Das habe ich getan. Wie ich da rauskomme, konnte ich sehen. Oh, wo ist dieser Mann? Keine Ahnung, habe ihn nachher nicht mehr gesehen. Ihr müsst mal sehen, Jesus hilft den Menschen, dass Wunder immer in Verbindung mit ihrem Leben sind. Ja, also wenn ihr für jemanden betet, dessen Augen geöffnet werden, dann schickt dem zum Augenarzt. Sagt nicht einfach munter, froh, ist herrlich, sondern geht mit diesen Menschen den Weg. Weshalb? Weil jede Bestätigung einer Heilung stärkt den Glauben. Und jede Heilung ist nicht nur eine Heilung für sich, sondern das Samenkorn für die Nächste. Deshalb erzählen wir God Stories, weil jede God Story ist wieder ein Anstoß für einen Menschen, Gott wieder zu erleben und nochmal zu erleben. Deshalb ist es mir so wichtig, dass ihr in der Vineyard Bern, seit ich ja eh nicht mehr der Leiter bin, gehorcht mir sowieso keiner mehr, aber werdet nicht müde, God Stories aufzuschreiben, mit Videoclips festzuhalten. Jede God Story ist ein Samenkorn des nächsten Wunders. Und überlegt euch mal, wenn da 100, 200, 500 God Stories sind, was das im Menschenleben auslöst. Das Reich Gottes in der Straße, das Reich Gottes unterwegs. Nun, irgendwann kamen dann die Pharisäer zur Szene, ja? Und ihre Frage war dann zuerst, darf man überhaupt am Samstag, Sabbat heilen? Man geht das überhaupt? Geht nicht, darf nicht sein. Nächste Frage, hat ihr überhaupt das Recht zu heilen? Ich muss euch erzählen, ich wurde mal verhaftet in Indien mit meinem guten Freund Mike Hutchins zusammen, der hier ist, heute Nachmittag hier stand. Wir wurden verhaftet und festgenommen, wurden vors Gericht geführt, das ist kein Witz, in Indien mit dem Vorwurf, healing without license. Wir waren dann im Gerichtssaal, der Richter hat dann mich hinter den Vorhang gerufen und hat zu mir gesagt, wir könnten das ganz einfach lösen. Ich habe gesagt, nichts einfach lösen. Er sagt, $200 einfach lösen. Ich sage, nichts da. Unser Ankläger war auch da bei Gericht. Und nachdem die Sache verschoben wurde auf den nächsten Tag, ging ich zum Ankläger. Und ich habe ihm gesagt, ich bin der Martin, ne? Wer bist denn du, ne? Ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen, der hatte ein Kind, das krank war, war verheiratet. Ich habe ihn zum Mittagessen eingeladen. Am Mittagessen, das wir bezahlt haben, haben wir gesagt, hey, wir könnten für deine Frau und dein Kind beten, wenn du heute Abend kommst. Der hat uns angezeigt, healing without license. Am Abend war er bei der Veranstaltung dabei. Und wir haben für ihn, seine Frau und sein Kind gebetet. Healing without license. Es wird immer Menschen geben, die was dagegen haben. Ich war dann sehr glücklich, weil wir gingen nicht mehr zum Gerichtstermin, sondern ab durch die Mitte, über Delhi raus. Und es ist das einzige Mal, muss ich sagen, das einzige Mal, and Mike, you're my witness, we made it to the front page of the Indian Times. Zum damaligen Zeitpunkt die größte Zeitung mit der größten Auflagenstärke. Wir waren auf der front page. Unser Foto war da. Healing without license. Das ist die einzige Gelegenheit, bei der ich zu einem Star avancierte. Es wird immer Menschen geben, die was dagegen haben. Aber die Not des Nächsten ist uns wichtiger als die Meinung der anderen. Versteht ihr das? Die Not des Nächsten ist uns wichtiger als die Meinung der anderen. Deshalb, noch wenn wir zurückgewiesen werden, wir beten für Menschen. Wir segnen sie. Wir sind für sie da. Wir gehen nicht an ihnen vorbei. Jesus hat gesagt, er sei nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Das Bild, das wir vor unseren Augen haben, ist das Bild der Offenbarung, die Beschreibung, die Gott selbst gibt über das neue Jerusalem. Offenbarung 21, da heißt es, und danach sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme, die rief, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst wird ihr Gott sein und wird immer bei ihnen bleiben. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das ist das Bild. Und wenn wir uns öffnen für die Kraft des Reiches Gottes, die hereinbricht in unseren Alltag, dann haben wir dieses Bild vor Augen. Keine Tränen, keine Krankheit, keine Last. Und wir verstehen, dass wir zu Kanälen dieses Reiches Gottes werden. Ein jeder von uns. Gleich ob du krank bist oder gesund bist. Es war nie die Frage, bist du gesund in diesem Dienst? Sondern die Frage ist, tust du das?